ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Ein grüner Stapelstuhl als Symbol für etwas, was wir Menschen uns nur schwer vorstellen können. Das Kippen eines Systems, und zwar derart, dass hinterher nichts mehr ist, wie es vorher war und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch nicht wieder wird. Anders als beim grünen Plastikstuhl, den man wieder aufhebt und gut. Besagter Stuhl schmückt das Cover eines Buches namens Am Kipppunkt. Untertitel, wo das Klima zu kollabieren droht und wie wir uns noch retten können. Geschrieben haben es der Wissenschaftsjournalist Benjamin von Bracke und Thoralf Staudt, freier Autor unter anderem von Büchern wie Moderne Nazis oder zuletzt Deutschland 2050, Thema auch hier der Klimawandel. Staudt hat vor 14 Jahren das gemeinnützige Wissenschaftsportal klimafakten.de mitgegründet und für diese Stunde ist er mir gleich zugeschaltet, Kipppunkte in Sachen Klima. Wenn Sie Fragen haben zu unserem Thema, falls diese Fragen jetzt hier auch im Gespräch entstehen, rufen Sie gerne an. Thoralf Staudt wird sich bemühen, sie zu beantworten. Tja, und dann sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Thoralf Staudt.
Hallo.
Tja, wir haben jetzt ein ziemlich dickes Buch, also ein ziemlich dickes Brett zu bohren und ein schwieriges Thema auf dem Tisch, Klimawandel. Und das jetzt eigentlich bei einem Sommerwetter, das seinesgleichen sucht. In den Nachrichten war die Woche zu hören, dass der Juli zu warm war. Ich habe mich ein bisschen erschreckt, ja. Und irgendwie ist es auch schwer zu glauben. Wie ist das? Muss man uns den normalen mitteleuropäischen Sommer schon erklären?
Ja, so sieht's aus. Also tatsächlich, auch wenn sich's nicht so anfühlt, dies hier, was wir gerade haben, dieses wechselhafte Wetter, mal Sonne, mal Regen, ist eigentlich ein normaler norddeutscher oder nordeuropäischer Sommer, wie wir ihn vor, ich kann mich noch erinnern, ich bin Anfang 50 und tatsächlich, als ich Kind war in den 80ern, wenn es dann mal wärmer wurde und mal 30 Grad waren, hat man sofort die Badesachen genommen, ist zum Baden gegangen. Also ja, das ist eigentlich das normale Klima, aber weil wir die letzten Jahre eine Folge von Dürre- und Hitzesommern hatten, fühlt sich das jetzt schon so komisch und so kühl an.
Hm. Zentrale Frage, was versteht man denn nun unter Kipppunkten und warum ein Buch darüber, ein ziemlich dickes sogar?
Weil es einfach an der Zeit ist, sich darüber zu informieren. Wie erwähnt, wir verändern das Klima, weiß jeder. Ja, die Forschung seit Jahrzehnten sammelt sie die Belege und die Zunahme von Hitzewellen oder von Starkregen. Und auch jetzt sehen wir ja in Südeuropa, in Griechenland, auf Zypern die riesigen Waldbrände, die Hitzewellen sogar in Norwegen. Also wir verändern das Klima, aber wir tun es eigentlich graduell. Ja, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wird es ein bisschen heißer. Und es ist so, man kann sich vorstellen, wie ein Wasserglas, was ich jetzt hier im Studio über den Tisch schiebe und mit ein Stückchen weiter verschiebt es sich. Aber wenn ich auf die Kante hinzukomme, ja, dann schiebe ich weiter und schiebe weiter und ganz lange passiert nichts. Aber irgendwann plautz, fällt's runter. Und das ist ein Kipppunkt. Und die gibt es auch bei einigen Elementen im Klimasystem, dass beim Überschreiten einer bestimmten Temperaturschwelle sich plötzlich unumkehrbar und manchmal auch sich selbst beschleunigend dann das Klima ändert und in einen neuen Zustand übergeht. Und das ist, ich sag mal, richtig besorgniserregend.
Ja, und eben diese Beschleunigung beantwortet im Prinzip auch die Frage, warum ein Buch darüber und warum jetzt? Wo kommt denn die Idee der Kipppunkte eigentlich her? Also wie und wann hat man festgestellt, dass es so ein Momentum, also so eine Situation gibt, in der die Dinge aus dem Ruder laufen und in eine andere Realität oder Qualität kippen?
Wir haben das im Buch nacherzählt, im ersten Teil des Buches. Es ist wirklich eine 120, 130-jährige Detektivgeschichte tatsächlich, wie verschiedene Klimaforscherinnen und Klimaforscher Indizien gesammelt haben. Und es gab sehr lange auch einen Streit der Schulen, ob es diese Kipppunkte gibt oder nicht. Aber wenn man sich das Erdklima anguckt, es gab schon öfter ganz plötzliche Klimaveränderungen. Zum Beispiel im Nordatlantik bei der berühmten atlantischen Umweltzirkulation, abgekürzt AMOC, den Titel muss man sich merken. Mhm. Der ist in den letzten Zehntausenden von Jahren mehrfach gekippt. Die sogenannten Dansgaard-Oeschger-Ereignisse oder Heinrich-Ereignisse, wer das googeln will, sind in der Wissenschaft relativ gut erforscht. Also man sieht an der Klimavergangenheit, dass es kippen kann, dass Klimaelemente kippen können. Und tatsächlich, was die Kontroverse oder die Ungewissheit noch ist, wann ist es wieder soweit, dass sie kippen können? Das ist ziemlich klar. Fraglich ist noch, wie nah sind wir schon dran, aber es ist klar, wir tun viel zu wenig für den Klimaschutz, die Temperaturen steigen und steigen. Und deshalb tatsächlich fanden wir, mein Co-Autor und ich, jetzt muss man dieses Buch schreiben, weil wir wirklich in die Hochrisikozone dieser Kippelemente kommen.
Also die Frage der Zeit finde ich noch eine spannende. Also ich meine, Klimawandelleugner kommen ja da immer und sagen, ach ja klar, Aussterben von den Dinosauriern und das mit der Eiszeit und alles schon lange her, schwer zu beobachten, ins Verhältnis auch zu setzen. Was gibt's für jüngere Beispiele, wo man sagen könnte, jetzt kommt uns doch tatsächlich ein bisschen nah?
Naja, tatsächlich, wir erzählen das im Kapitel, wie Forscher im grönländischen Eis, da ziehen die Eisbohrkerne, ja, also bohren mit riesigen Maschinen, mit riesigen Bohrmaschinen ins Eis. Und je tiefer man kommt, desto älter ist das Eis. Und im Eis eingeschlossen sind Luftbläschen. Und man kann da das sozusagen die Atmosphäre der Vergangenheit rekonstruieren. Mit Staubablagerungen und anderen natürlichen Klimaarchiven kann man dann rekonstruieren, wie das Klima war. Und da sieht man tatsächlich, dass zum Teil innerhalb von wirklich wenigen Jahren das Klima gekippt ist. Das klingt jetzt wie lange her, ja, 10.000, 20.000, 30.000 Jahre oder so. Klingt für einen Menschen lang, für geologische Zeiträume ist das praktisch vorgestern. Und dass das Klima so abrupt kippen kann, das ist tatsächlich in der Klimaforschung eine große Überraschung gewesen, weil man lange dachte, ja, Klima ist ja ein gemächlich sich veränderndes Ding. Nee, es kann leider ziemlich schnell gehen.
Da sind wir im Prinzip schon mittendrin in den Szenarien, die derzeit diskutiert werden. Welche Klimaszenarien können eintreten? Sie haben es auch kurz schon angerissen, AMOC, also das Atlantische Umweltzirkulationsphänomen. Genau, wo der Golfstrom auch dazugehört. Diese Zirkulation, die sorgt dafür, wenn ich das richtig verstanden habe, dass warmes Wasser aus tropischen Regionen in den Norden gelangt und mit kühlem Wasser wieder nach dem Süden zurückfließt.
Genau, das ist eine riesige Umweltpumpe. Im Atlantik ist Teil, also auf der ganzen Welt, die Ozeane sind ja in ständiger Bewegung. Und der Golfstrom als Teil dieser AMOC bringt Wärmemengen nach Nordeuropa. Und dass es hier überhaupt so relativ milde ist, so weit im hohen Norden, geografisch gesehen, liegt an der Wärme, die die AMOC heranbringt. Die AMOC schwächt sich bereits ab seit Jahrzehnten. Das kann die Forschung beobachten. Und tatsächlich ist das ein Punkt, den wir uns sehr genau angeschaut haben, wie die Klimamodelle und neue Klimamodelle deuten darauf hin, dass sie tatsächlich instabiler ist, als man lange dachte.
Und was passiert, wenn die AMOC kollabiert? Wie wahrscheinlich ist das? Wann könnte das passieren?
Naja, dass sie kollabieren kann, das zeigen neuere Klimamodelle ziemlich deutlich. Die gute Nachricht ist wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahrhundert. Das klingt jetzt schon so ein bisschen zynisch. Aber wenn die Klimamodelle ins nächste Jahrhundert reichen, dann sieht man tatsächlich in etlichen, dass der Wärmetransport runtergeht. Und das hätte tatsächlich für Nordeuropa richtig schwierige Folgen. Wir haben lange gesucht. Für Deutschland gibt es leider keine Studien dazu bisher. Für Großbritannien gibt es einige. Klar, die betrifft das, weil die noch näher dran sind. Und die zeigen wirklich einen rapiden Rückgang der Temperatur. In weiten Teilen Großbritanniens wäre dann Ackerbau, wäre Landwirtschaft nicht mehr möglich, weil die Vegetationszeit zu kurz wird. Es wird Winterstürme geben, wie es ein Forscher beschrieben hat, die der moderne Mensch noch nicht erlebt hat, weil es tatsächlich so krass kalte Winter geben wird. Wenn sich jemand erinnert, vor, ich glaube, 20 Jahren war es, The Day After Tomorrow, gab es mal diesen Hollywood-Film. Das war überzeichnet, vor allem im Tempo, wie schnell das geht, weil klar, für Hollywood muss man ein bisschen dramatisieren.
Das eiste da alles ziemlich plötzlich ein, ne?
Aber im Prinzip war das schon eine zutreffende Beschreibung im Großen und Ganzen. Und wir würden dann hier, wie gesagt, wahnsinnig kalte Winter kriegen, klirrend kalte Winter. Und das Paradoxe oder Schwierige ist, wir müssen uns durch den normalen Klimawandel, ja, bereiten wir uns auf mehr Hitzewellen vor und dass die Winter eher nicht mehr so hart sind. Aber wenn die AMOC kippen sollte, dann tatsächlich entwickelt sich zumindest in Nordeuropa das Wetter in eine ganz andere Richtung. Deshalb, die Forschung ist sich einig, das sind Klimafolgen. Da kann man eine Gesellschaft, eine moderne Zivilisation, ja unsere hochtechnisierte Welt, die ja schon irgendwie zusammenbricht, wenn mal ein Bagger ein Internetkabel unterbricht. Ja, also auf solche Klimaveränderungen kann man wirklich unsere Zivilisation, unsere Infrastruktur nicht vorbereiten, weshalb man unbedingt dieses Erreichen der Kipppunkte verhindern muss.
Genau, und das Spannende ist ja, ich meine, das klang so weit weg jetzt, aber Großbritannien reagiert schon darauf. Ne? Sie sagten, Großbritannien erwischt es dann eher noch als uns. Für uns gibt es noch gar keine Modelle, aber Großbritannien reagiert schon drauf, ne?
Genau, die haben gerade im, ich glaube, letzten Jahr ist es gestartet, ein ganz konkretes Forschungsprogramm für 81 Millionen Pfund aufgelegt, wo sie jetzt anfangen, wirklich eine Früherkennung zu machen. Also Detektoren oder sie gucken erstmal, was sind verlässliche Indikatoren dafür, dass die Amok wirklich zusammenbricht oder noch besorgniserregender oder noch instabiler ist ein Teilsystem der Amok, der sogenannte Subpolarwirbel. Das ist ein Wasserstrudel, salopp gesagt, vor der Südspitze Grönlands, den kannte ich vorher auch nicht, bevor ich das Buch gelesen habe. Und da tatsächlich, der ist noch instabiler, der könnte jetzt tatsächlich auch schon in diesem Jahrhundert kippen. Und die britische Regierung ganz konkret versucht jetzt schon mit Satelliten, mit Drohnen, mit Unterwassersensoren zu schauen, dass man wenigstens 10, 15 Jahre vorher mitbekommt, wenn diese Systeme kippen, dass man dann noch eine Vorwarnzeit hat, sich darauf vorzubereiten.
Wir reden mit Thoralf Staudt, einer der Autoren von dem Buch Am Kipppunkt, wo das Klima zu kollabieren droht. Und wir waren gerade bei den Kippelementen. Thoralf Staudt, mögliche weitere Kippelemente im Klimasystem der Erde. Ich habe gelesen, das Abschmelzen des Grönlandeises natürlich und des westantarktischen Eisschildes gehört eindeutig dazu.
Genau, das ist gut wissenschaftlich gesichert, fundiert. Das sind beides Kippelemente. Und das sind auch zwei Kippelemente, die in einem Sinne besonders besorgniserregend sind, weil sie sich, wenn man einmal über den Kipppunkt drüber ist, sich der Prozess selber beschleunigt. Bleiben wir mal beim grönländischen Eisschild, weil der näher bei uns ist. Das ist ein 3000 Meter dicker Eispanzer, ja, der liegt noch auf Grönland von der letzten Eiszeit. Und wie jeder vom Bergsteigen weiß, wenn man nach oben auf die Berge kommt, wird es kälter, wird es kühler. Und was jetzt dort passiert, durch die bereits angeschobene Erderhitzung, schmilzt der grönländische Eisschild oben ab. Ja, und was halt passieren kann, ist, wenn das weitergeht, und an dem Punkt sind wir ziemlich nah dran, wenn der abschmilzt in wärmere Luftschichten runter, also die oberste Schicht nicht mehr in der kühlen Höhe ist, sondern wärmer ist, dann beschleunigt sich von selber dieses Abschmelzen. Und dann können wir als Menschheit machen, was wir wollen. Dann können wir das Klima, wenn wir es denn hinbekommen würden, wieder abkühlen. Es reicht nicht mehr, ja, weil dieser Prozess einmal ausgelöst ist, um bei unserem Titelbild zu bleiben. Der kippelnde Stuhl ist einmal über den Kipppunkt drüber und ja, dann von seinem eigenen Gewicht fällt er immer weiter in die Richtung und macht Rums.
Wir können sozusagen nur nach hinten schieben und hoffen, dass es sich durch irgendein paar andere Aspekte sozusagen noch ein bisschen verzögern lässt. Nächster Aspekt, die Wälder im hohen Norden von Kanada, auch Sibirien, die in den letzten Jahren gebrannt haben, also riesige Flächen, auch mit Auswirkungen aufs Klimasystem?
Genau, die sogenannten borealen Wälder, die ziehen sich wie ein Gürtel in den arktischen Gegenden um die Erde, also Kanada, Teile Skandinaviens, Sibiriens. Das sind riesige Kohlenstoffspeicher. Ja, über Jahrhunderte, Jahrtausende haben die Wälder und in den Böden Kohlenstoff angesammelt. Aber sozusagen die Bäume sind auf ein bestimmtes Klima angepasst, auf eine bestimmte Menge von Wasser und eine bestimmte Temperatur. Und was wir jetzt aber sehen, ist, dass die Temperatur steigt, die Wettermuster verschieben sich. Deshalb sind diese Wälder, und in Kanada brennt es gerade wieder riesig, sind sie anfällig für Waldbrände, die man auch kaum noch löschen kann. Und dadurch wird zum einen wieder CO2 zusätzlich frei. Zum anderen, ja, können diese Wälder so schnell nicht wieder nachwachsen. Das tatsächlich ist ein Kipppunkt, den man im Auge haben muss, wenn man sich das Natursystem anguckt. Also wir haben die vier verschiedenen Systeme. Eis haben wir schon drüber gesprochen, verschiedene Eisschilde. Dann in der Natur, in der Biosphäre, da gehören die borealen Wälder dazu, aber auch die tropischen Korallenriffe, der Amazonas-Regenwald. Aber in der Luft und im Wasser, aber auch da haben wir schon gesprochen, die Amok, gibt es eben auch einige Kippelemente. 9 insgesamt haben wir uns im Buch genauer angeschaut.
Genau, Amazonas-Regenwald gehört auch dazu. Gigantischer CO2-Speicher und eine Wasserpumpe wird weiter dezimiert, nicht zuletzt für den Soja. Sepia-Anbau. Auch er ist ein Kippelement. Also ich meine, Regenwald, da würde man schon sagen, da droht schon sehr schnell irgendwas zu passieren.
Ja, das Besondere am Amazonas ist, dass da zwei Kräfte zusammenwirken. Zum einen das Abholzen, und das andere ist der allgemeine Temperaturanstieg. Und ich sag mal, das Schöne daran ist, am Abholzen kann man schneller was ändern als am allgemeinen Temperaturanstieg. Die aktuelle Regierung in Brasilien versucht das auch. Aber tatsächlich, weil der Amazonas, der Regenwald, einen Großteil des Regens, von dem er selber lebt, produziert er selbst durch Verdunstung. Und deswegen gibt es dann einen Kipppunkt, wenn zum einen die Temperatur steigt, aber auch die Waldfläche vermindert wird. Irgendwann ist dann nicht mehr genug Regen da und plötzlich kippt der Amazonas auf riesigen Flächen von diesem Regenwald in eine Trockensavanne. Und auch da lässt er sich dann nicht mehr so schnell wieder anknipsen, sondern der ist dann weg. Ein über viele Millionen Jahre herangewachsenes Ökosystem. Ja. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten, peng, schieben wir den über die Klippe.
Um die Sache vielleicht noch zu vervollständigen, ich will es nur noch mal sagen, ich meine, Gletscherschmelze hatten wir, das Sterben von Korallenriffen, Jetstream, alles Kippelemente. Was sagt denn nun die derzeitige Forschungslage? Also ich meine, wann die Kipppunkte erreicht sein werden, das ist jetzt wirklich ein ziemliches Rühren in der Kaffeetasse. Aber wie viel wissen wir eigentlich und wie strittig an sich ist die Frage mit den Kipppunkten?
Na, wir wissen bei einigen tatsächlich ziemlich genau, wie nah wir dran sind. Und die schlechte Nachricht ist, die tropischen Korallenriffe haben wir sehr wahrscheinlich schon verloren. Da ist der Kipppunkt irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius. Temperaturanstieg und das sozusagen, das reißen wir. Und man sieht schon jetzt immer häufigere Hitzewellen, Korallenbleichen, die dann absterben, die nicht wieder nachwachsen. Also tatsächlich die Korallenriffe, da sind wir schon am Kipppunkt. Auch beim grönländischen Eisschild sagen neuere Studien, sind wir sehr wahrscheinlich schon drüber. Beim westantarktischen Eisschild, wo auch riesige Eismengen dann ins Meer rutschen, abschmelzen und wir über Jahrhunderte viele Meter Meeresspiegelanstieg bekommen werden. Auch da sind wir vielleicht schon drüber. Es gibt aber andere Kipppunkte, vor denen wir noch sind und wo wir, man darf jetzt auch nicht nur Panik und Apathie verbreiten, wir können einen Großteil der Kipppunkte noch verhindern, noch davor stoppen. Sozusagen, es droht keine, was auch manchmal Leute im Kopf haben, oh Gott, wenn wir die Kipppunkte ausgelöst haben, das gibt dann eine Kaskade und alle schubsen sich selber an und dann ist Game Over. Nee, das haben wir uns auch angeguckt im Kapitel 15, diese Szenarien, die sind zum Glück nicht sehr wahrscheinlich oder nee, sie sind sogar unwahrscheinlich und es ist ziemlich klar, selbst wenn wir einzelne Kippelemente auslösen. Das ist schrecklich, das wird viele Menschen viel Leid bringen und viel Tod bringen, aber wir kommen nicht in einen sich selbst treibenden Weltuntergang, sondern wir können immer noch und jedes Zehntel Grad und jedes Jahr, dass wir früher mit den Emissionen runterkommen, hilft, die Folgen zu mildern. Also wir können immer noch was machen. Das ist genauso wichtig, der Inhalt des Buches.
Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir wollen hier auch nicht in Depression verfallen und wir wollen auch keine Angst schüren. Wir wollen genau darüber reden. Das haben Sie im dritten Teil Ihres Buches getan, über die sogenannten positiven Kipppunkte beim Klimaschutz. Machen wir gleich. Ich will nur noch mal aufrufen, unsere Hörerinnen und Hörer, falls bei Ihnen Fragen entstehen, es kann auch sein, es geht Ihnen genau wie mir. Ich höre ja einfach mit hoher Spannung zu. Aber falls Fragen entstehen, rufen Sie gern an. Und ich habe gerade gehört, muss mich hier nur ein klein wenig aushangeln, um an den Knopf zu kommen. Wir haben eine Hörerfrage. Hallo, wen habe ich da am Apparat?
Ja, die Frau Jünger aus Sümpfershausen.
Frau Jünger, schönen guten Tag. Was ist Ihre Frage?
Ja, was ist Ihre Frage? Meine Frage ist das Holz noch als nachwachsender Rohstoff zu bezeichnen?
Ja,
wir haben ja auch große Probleme im Klima mit dem Beton und wollen da eigentlich in der Bauweise was ändern. Und dann heißt es immer, Holz ist das nachwachsende Rohstoff. Aber ich sehe das gar nicht mehr so.
Thoralf Staudt.
Ja. Eine Frage genau auf den wunden Punkt drauf. In der Theorie tatsächlich ist Holz ein wunderbarer Baustoff, auch in der Praxis ein wunderbarer Baustoff. Wenn man stattdessen Beton oder Stahl ersetzt, die in der Produktion viele Treibhausgase verursachen. Die Frage ist tatsächlich, wie gut kriegen wir es hin oder kriegen es die Forstwirte hin, dass unter dem sich ändernden Klima die Wälder wieder nachwachsen? Weil darauf kommt es an, ja, die Wälder abholzen bringt nichts. Es muss wirklich dann...
Ja, bei uns ja, geht ja alles gerade flöten durch den Borkenkäfer, durch den Klimawandel. Und das Holz, was da kaputt geht, das kann man ja auch zum Bauen nicht mehr nehmen.
Genau, das ist dann zum Teil so zerfressen. Also mit neuen Technologien kann man damit leimen, mit Leimholz und laminieren, so ein bisschen vielleicht noch was draus machen. Aber tatsächlich, es wird schwieriger. Wir werden in Deutschland weniger Fichte, weniger Kiefer in den Wäldern haben. Das übrigens in meinem vorherigen Buch Deutschland 2050 haben wir uns angeschaut, was bedeutet der Klimawandel konkret für Deutschland. Und eben da auch gibt es ein Kapitel zu Wäldern. Und da haben mir Experten ganz klar gesagt, wir müssen mehr Laubbäume anbauen. Die sind stabiler, die sind, wie es in der Fachwelt heißt, resilienter, widerstandsfähiger. Aber das ist anderes Bauholz. Das ist nicht so gut gewachsenes gerades Holz wie Fichte und Kiefer. Da muss sich dann auch die Bauwirtschaft, müssen sich die Sägewerke umstellen. Deshalb tatsächlich beim Holz sehr genau hinschauen, wie wird es produziert, kriegen wir es wieder aufgeforstet und was ja manchmal gern gemacht wird, ach, Holz ist doch super zum Heizen, ja, ersetzen wir Kohle oder Öl. Ja, ist schon besser, aber das Holz zu verbrennen, dann wird das CO2 ja auch wieder frei. Ja.
Genau, da haben die sich die ganze Zeit bemüht, die Bäume das zu binden, ihr Leben lang.
Also dann lieber bauen damit, als es zu verheizen.
Ja. Frau Jünger, konnten wir da ein Stückchen weiterhelfen?
Ja, eigentlich haben Sie es im Prinzip bestätigt, was ich auch schon denke, weil ich ja bin in der Baubranche unterwegs und deswegen interessiert mich das, aber ich sehe halt auch, wie es im Wald aussieht.
Ja,
und
traurig.
Dass da eben jetzt gerade dünne Bäume gepflanzt werden, die man gießen muss, weil es wieder zu trocken ist, teilweise. Jetzt zwar in den letzten 3 Wochen nicht, aber ansonsten. Und dass es gar nicht ausgetestet ist, inwieweit jetzt ein Ahorn oder eine Buche für ein Dachgebälk überhaupt verwendet werden kann.
Ja, wir segeln da tatsächlich in ungewisses Terrain, aber wenigstens versuchen, den Waldumbau hinzukriegen und dann mit den Bäumen, die hier wachsen, damit dann auch was Sinnvolles anzustellen. Das ist die Herausforderung für die Forst- und Bauwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten.
Genau. Und da sind wir jetzt bei dem spannenden Teil des Untertitels. Ja, und wie wir uns noch retten können. Thoralf Staudt, es gibt positive Kipppunkte.
Ja, das ist das Tolle, dass diese Kipppunkte-Dynamik, die wir schon mehrfach besprochen haben, dass sie ab einem bestimmten Punkt oder an einem bestimmten Punkt eine kleine Veränderung, eine große Wirkung hat und sich selber beschleunigen können. Das gibt es nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Also beim Wachstum von Klimaschutztechnologien gibt es bei einigen tatsächlich auch so eine Kipppunkte. Und wir beschreiben im Buch 3 Beispiele. Und das eine spielt tatsächlich in Deutschland. Da war Deutschland Teil der Erfolgsgeschichte bei der Photovoltaik, nämlich vor genau 25 Jahren hat die damalige rot-grüne Regierung ein erneuerbare Energiengesetz gemacht. Und das war ein Kipppunkt, weil dieses Gesetz hat eine sichere Nachfrage, wenn man sich erinnert, die hat, ist heute normal, aber damals war es revolutionär, eine Einspeisegarantie, also eine Abnahmegarantie gegeben für Wind und für Solar. Und dadurch wurden Projekte sozusagen kalkulierbar. Und dann haben ganz viele Privatleute, Projektentwickler gesagt, hey, ich baue eine Solaranlage. Das hat dazu geführt, dass größere Solarfabriken für die Photovoltaikmodule gebaut wurden. Weil sie größer wurden, konnten sie billiger produzieren. Das heißt, die PV-Zellen wurden billiger, die Nachfrage stieg, es wurden noch größere Fabriken gebaut und so weiter und so weiter. Und es kam ein selbsttragender eine Spirale in Gang, die dann in China mit noch größeren Fabriken weitergeführt wurde. Und heute ist PV-Solarenergie weltweit die billigste Stromquelle, billiger als Kohle und Gas, aber auch billiger als Atomkraft. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, wo man sieht, man kann mit kluger Politik und langfristigem Denken, kann man Klimaschutztechnologien in ein exponentielles Wachstum bringen. Wir haben uns angeschaut in dem Kapitel, wo geht das denn vielleicht noch bei grünem Wasserstoff zum Beispiel, sagt die Forschung. Da gibt es Forschung, die guckt, wo sind denn diese kleinen Stellschrauben, wo man andere Technologien auch in so ein exponentielles Wachstum bringen.
Aber ich meine, der ist ja noch ziemlich teuer und da traut sich doch im Moment auch noch keiner recht dran, oder?
An den grünen Wasserstoff? Deshalb brauchen wir da eine kluge Politik. Und ich war vor ein paar Wochen in Exeter auf einer großen Konferenz. Da haben Ökonomen Studien vorgestellt. Beim Wasserstoff ist tatsächlich das Henne-Ei-Problem. Ja? Im Moment ist der Wasserstoff teuer. Das liegt daran, dass die Elektrolyseure, das sind diese Maschinen, die mit Ökostrom Wasser spalten in Wasserstoff, sozusagen, die sind teuer, weil wenige davon im Einsatz sind. Ist das noch eine ziemliche kleine Produktion? Aber es ist klar, wenn mehr davon gebaut würden, dann würden sie billiger, dann würde der Wasserstoff billiger. Und genauso wie es eben bei der Photovoltaik beschrieben hat, mit so einer klaren Investitionsentscheidung oder mit festen Rahmenbedingungen. Und tatsächlich, wenn man sagen würde, als Regierung, bis dann und dann müssen so und so viel Prozent des Flugzeugtreibstoffs aus grünem Wasserstoff hergestellt werden, hat die EU übrigens vorgeschrieben. Oder Indien hat längst in seiner in der nationalen Wasserstoffstrategie geschrieben, eine bestimmte Menge des Düngers, Mineraldünger, wird mit Ammoniak und der wird mit Wasserstoff hergestellt. Das kann man auch grün machen. Eine bestimmte Quote dieses Düngers muss mit grünem Wasserstoff hergestellt werden. Und dadurch kommt dieser sich selbst beschleunigende Kostenverfall in Gang. Und das ist kluge Politik. Das ist durchgerechnet. Das geht, wenn man politisch denn will.
Genau. Also es lebe der Fünfjahresplan. Ja?
So auf gewisse Weise ja. Aber, also sorry, auch Unternehmen brauchen Investitionssicherheit. Nichts ist stärkeres Gift, als wir es jetzt hier bei Elektroautos sehen, dieses Rumgewackel. Ja, wollen wir nicht? Oder bei der Wärmepumpe. Es ist völlig klar, die Wärmepumpen, ich habe gehört, ihr habt die nächste Stunde eine Sondersendung dazu.
Genau, 20 Uhr haben wir hier ein Feature, wo die Frage ist eben, okay, die Politik will es wieder abschaffen, das Heizungsgesetz, aber andererseits sagt die Industrie, Moment mal, Wärmepumpe geht gerade total gut.
Ja, und also, es ist wirklich langfristig die billige, es ist eine überlegene Technologie. Sie ist effizienter, sie wird billiger und wenn die Politik da ganz klar sagen würde, auf lange Sicht, auf 20 Jahre, und das war der Kern des gescholtenen Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung, mit langem Vorlauf zu sagen, dann und dann gibt es den langsamen Wandel, das spart Geld und wie gesagt, es ist eine überlegene Technologie, aber die Wirtschaft, aber auch Privatinvestoren brauchen eine Gewissheit, brauchen eine Sicherheit.
Genau, man muss nur aushalten, dass medial dann sozusagen möglicherweise ein ganzer Shitstorm läuft, aber wir haben eine Höreranfrage oder eine Hörerinnenanfrage. Ich gucke mal nach, wer dran ist. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, hier ist Andreas Hensel aus Leipzig.
Hensel, guten Abend, ja.
Guten Abend, ich hätte mal folgende Frage. Vorhin wurde gesagt, dass festgestellt wurde, dass auch zu früheren Zeiten schon zu schnellerem Klimawandel gekommen ist. Also ich hatte ja immer gedacht, früher war das so oder überhaupt der Klimawandel hat sich über Jahrzehntausende oder Jahrtausende zumindest hingezogen. Und jetzt ist also dieser menschengemachte Klimawandel, das ist der Unterschied, dass es jetzt innerhalb von 200 Jahren dazu kommt. Und jetzt wurde ja gerade vorhin gesagt, dass es also auch schon früher zu schnellerem Klimawandel gekommen ist. Bedeutet das nun, dass also der jetzige Klimawandel gar nicht unbedingt menschengemacht sein muss?
Nee, bedeutet es nicht. Es stimmt beides. Also die tatsächlich die langen Klimaveränderungen ist, ich sag mal, das in der Forschung heißt es immer das Hauptsignal oder sozusagen das ist die Grundtendenz, dass sich im Klimasystem tatsächlich auf so Zeitskalen von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Jahren durch natürliche Klimaveränderungen das Klima wandelt und es ist sehr klar, was wir durch die Treibhausgase seit 150 Jahren machen, ist in einem Tempo, was dieses große Signal, diese allgemeinen Temperaturveränderungen schneller macht, als es natürlicherweise der Fall ist. Es gab aber auch früher schon kurze Momente, ich nenne es jetzt mal ein Flackern im Klima, dass es plötzliche Umschwünge gab, dann ein paar hundert Jahre später wieder zurückgeschwungen ist. Das ist eine relativ neue Erkenntnis in der Klimaforschung. Das ist der Beleg dafür, dass diese Kipppunkte existieren, aber sozusagen, die sind auf dem gemächlichen, auf dem allgemeinen Klimawandel drauf. Also es gibt beides. Die Kipppunkte sind mitnichten ein Beleg dafür oder ein Indiz dafür, dass der menschengemachte Klimawandel nicht menschengemacht ist, sondern es gibt eben beide Mechanismen.
Herr Hensel. Soweit erstmal.
Wissenschaft ist kompliziert manchmal. Tut mir leid, ich bin nur Wissenschaftsjournalist. Ich kann nur beschreiben, was ich recherchiere.
Herr Hensel, vielen Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank für Ihre Frage. Ja, Thora Staudt, vielleicht, wir waren bei den politischen Entscheidungen. Jetzt kann man natürlich schauen. Wir rudern gerade wieder ein Stück zurück in Amerika, in den USA. Ja, wissen wir, was passiert? Skandinavien, das ist so, das ragt so ein Stückchen raus. Ja, wir haben Norwegen, die sind ganz vorn bei der E-Mobilität. Dänemark, nicht nur bei der Windkraft. Also, wenn ich da richtig verstanden habe, die haben im Prinzip das ganze Land unter Fernwärme schon gestellt. Die sind ganz weit vorne bei dem, was man eigentlich nur ungern sieht, Verbrennung von Müll. Aber den haben die auch ökologisch auf eine ganz tolle Stelle gerückt. Wie kommt das, dass Skandinavien so innovationsfreudig ist?
Das ist wirklich faszinierend und wir sind auch für zwei Kapitel nach Norwegen und Dänemark gefahren, um uns das anzugucken. Es gibt dort eine zum einen größere Veränderungsbereitschaft und zum anderen sowohl in Dänemark als auch in Norwegen haben sie mich, ich habe mit der norwegischen ehemaligen Premierministerin Erna Solberg, einer Konservativen, gesprochen, aber auch in Dänemark. Es gibt einen Konsens, eine Konsenskultur. Ja, man setzt sich zusammen und sagt, wir gucken jetzt hier mal pragmatisch nach der besten Lösung. Und in Dänemark ist es wirklich gelungen, die Bauernlobby, den Bauernverband in einem Prozess, in einem runden Tisch dazu zu bekommen, eine Steuer auf Methan oder auf den Treibhausgasausstoß der Tierhaltung zu akzeptieren. Weil, auch das weiß jeder, Tierproduktion ist schlecht fürs Klima. Das heißt nicht, man darf nie wieder Fleisch essen, aber die Mengen, die wir in der Massenproduktion, in der Massentierhaltung machen, ist nicht nur schlecht fürs Klima, sondern nebenbei auch noch ungesund. Ja? Und sozusagen, um da einen Anreiz zu geben, dass die Bauern sich umorientieren können, ist es in Dänemark gelungen, im Konsens eine Steuer einzuführen, wo die Erlöse dann auch wieder in die Landwirtschaft zurückfließen, damit die Bauern pflanzliche Rohstoffe für pflanzliche Lebensmittel produzieren können. Also das hat da viel mit der politischen Kultur zu tun. Und da guckt man ziemlich kopfschüttelnd auf Deutschland und das Gemaule und Genöle hier. Ich war in Norwegen, habe mir dort die Erfolgsgeschichte für Elektroautos angeguckt. Über 90% der Neuwagen für PKWs sind da Elektroautos. Hat übrigens, kleiner Spoiler, hat zu tun mit der Popgruppe AHA, die Ende der 80er Jahre in einer Guerilla-Taktik da Druck auf die Regierung gemacht hat und Förderprogramme. Also
Aha, das war jetzt unfreiwillig, aber die Popgruppe, die von Take On Me. Ja?
Genau, die. Aha. Und die haben tatsächlich Ende der 80er Jahre, ein Freund von denen ist ein Ökoaktivist, Frederik Hauge, den ich auch getroffen habe, und die haben Ende der 80er Jahre einen kleinen, rumpeligen Fiat Panda aus der Schweiz nach Norwegen importiert, den ein Tüftler in der Schweiz umgebaut hat, Rücksitz raus und so Bleibatterien rein. Und mit dem konnte man damals 40 Kilometer fahren. Und was die dann gemacht haben, der Ökoaktivist und immer einer von Ahasas auf dem Beifahrersitz, so der Promi-Faktor, haben einfach cool, zivil im Ungehorsam gesagt, wir fahren jetzt hier auf den mautpflichtigen Autobahnen, wir wollen eine Steuerbefreiung, wir wollen, dass diese E-Autos gefördert werden. Und wirklich über jahrelangen Protest haben sie es geschafft, dass die Regierung das gemacht hat. Dann gab es diese Anreize, es war also in Norwegen attraktiv, Elektroautos und auch billiger Elektroautos zu kaufen, als sie noch in der Herstellung teurer waren. Was man dann gesehen hat, ab 2014/15, als gebrauchstaugliche Autos Tesla oder Nissan Leaf auf den Markt kamen, peng, war es dann auch ein Kipppunkt und die Zulassungszahlen gingen nach oben. Ja, in einem Land, wo es minus 40 Grad im Winter gibt und große Entfernungen.
Genau, völlig undenkbar, der fällt ja in der Kälte nicht. Ja, ne?
Und als ich mir da an der Mietwagenstation ein Mietauto holte, war das ein VW ID3. Ja? Mhm. Und als ich dann sagte, oh, das ist ja schön, bin ich noch nie gefahren, guckten die mich an, jetzt kommt doch aus Deutschland. Ich sage, ja, die sind in Deutschland nicht so populär, es wird viel drüber gemotzt. Und dann dachte ich, wie, das ist doch ein super Auto. Und dieses Genöle hierzulande gegen die Elektroautos, die wirklich eine überlegene Technologie sind. Wir zitieren im Buch den Opel-Chef, den Porsche-Chef. Wir gucken nach China, wo wirklich schon 50% der Neuzulassungen E-Autos sind, die uns abgehängt haben. Also da
leider ist Elon Musk politisch ein bisschen seltsam abgebogen, ja. Insofern ist ja sozusagen der große Spruch, ne? Wer jetzt ein Tesla fährt, ist ein Nazi oder so, ja. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen, aber hier hat Deutschland wirklich irgendwie noch ein bisschen die Chance verpasst, ne?
Genau, das ist langfristig ein Jammer für die deutsche Autoindustrie. VW hat die Kurve gekriegt, das sind tolle Autos, aber auch da, wenn die Politik jetzt wieder rumwackelt, ja, und rumzittert und das schlecht redet, dann natürlich warten Leute ab und denken, ach, vielleicht kaufe ich mir erst in 5 Jahren ein. Und das ist,
wir müssen clevere Politik machen, höre ich immer wieder raus hier.
Naja, weil in Zwickau werden jetzt E-Autos gebaut, ja. Die Jobs bei Volkswagen in Zwickau hängen an Elektroautos. Das heißt, wenn ich Jobs sichern will, muss ich mir jetzt ein Volkswagen E-Auto kaufen. Und dass das nicht in der Breite ankommt und dieses, ja, ich kann es nur als Gemaule und Genöle, wenn man das mit Norwegen vergleicht, wo pragmatisch geguckt wird, hey, es ist leise. Hm. Die Luft in Oslo ist viel besser als in Berlin oder sonst wo. Und die Ladeinfrastruktur ist gemacht. Also es geht, wenn man will, da so wie bei der Photovoltaik Deutschland Teil der Erfolgsgeschichte war, ist es tatsächlich bei den E-Autos, droht die deutsche Industrie abgehängt zu werden. Das ist ziemlich traurig.
Thora Staudt, wir haben eine neue Höreranfrage. Hallo, wen haben wir drin?
Ich bin der Herr Bartel, Peter Bartel aus dem Kreis Weimarer Land.
Herr Bartel, hallo.
Ja, was und vielleicht nochmal die Frage, weil ja doch auch mit der Trockenheit und so die Frage war, wäre es sinnvoll zum Beispiel mehr Entsalzungsanlagen an den Meeren zu bauen, um dann das Wasser quasi an Land zu bringen, weil die Meeresspiegel steigen ja sowieso und die Flüsse trocknen aus, die ganze Landschaft trocknet aus, die Landwirtschaft hat nicht mehr so viel Wasser zum Bewässern.
Naja, ja, auf Inseln oder ich sag mal in Wüstenstaaten ist das eine Technologie, die auch schon eingesetzt wird. Was in Deutschland oder in Nordeuropa das Problem ist, ist nicht, dass wir zu wenig Wasser insgesamt in der Summe haben, sondern dass sich die Niederschlagsmuster verschieben. Wir haben sowohl lange Dürrephasen, aber dann, wenn es mal regnet, kommt ein Riesenwolkenbruch runter. Und über die letzten Jahrhunderte haben wir im feuchten Norddeutschland Moore entwässert. Wir haben darauf es angelegt, das Wasser schnell aus der Landschaft rauszukriegen, damit man hier Landwirtschaft machen kann. Das war für das Klima der Vergangenheit die richtige Strategie. Im Klima der Zukunft müssen wir das Wasser in der Landschaft halten. Also wir müssen Moore wieder vernässen, wir müssen Flüssen mehr Raum geben und sozusagen im Jahresdurchschnitt oder im mehrjährigen Durchschnitt, es fällt sogar in Nordeuropa mehr Regen. Er fließt nur bisher viel zu schnell in die Meere ab. Und da ist ein ganz großer Umbau der Landschaft nötig, der gesamten Wasserversorgung, damit das Wasser erstmal gestoppt wird, dass es versickern kann, ins Grundwasser kommt. Das ist in Deutschland die bessere Strategie, als Meerwasserentsalzungsanlagen zu bauen. Das sind viel zu große Entfernungen.
Also quasi aus den Bergen das Wasser zurückhalten.
Genau.
Gut, sind ja auch die Gletscher, die zurückgehen. Ich weiß gar nicht, inwieweit man das überhaupt auffangen könnte durch Rückhaltebecken oder so.
Naja, das Wichtige ist das Regenwasser. Und
davon ist da oben nicht genug. Das hört man jetzt in den Bergen. Ja, ja.
Genau, und wenn es dann kommt, ist es oft so zerstörerisch, wie wir es im Ahrtal vor ein paar Jahren gesehen haben. Also die gesamte Landschaft muss umgebaut werden. Die Städte, die jetzt auf gemächliche Flüsse ausgelegt sind, wo dann im Klima der Vergangenheit, im stabilen Klima, sind alle 500 Jahre mal eine Riesenflut gekommen. Die kommt jetzt viel, viel öfter. Also auf dieses unstete Klima muss man sich einstellen und tatsächlich, die Gletscher in den Alpen schmelzen viel schneller ab, als es die Forschung erwartet hat. Das ist ein Grund für die häufigere Niedrigwasser im Rhein. Der Rhein wurde nämlich bisher im Sommer häufig von dem abschmelzenden Gletscherwasser der Alpen mitgespeist. Wenn die Gletscher weniger werden, kriegen wir da häufiger Niedrigwasser. Also da das Ganze, was 500 Jahre unsere Wasserwirtschaft richtig war, ist nicht mehr die Wasserwirtschaft der Zukunft. Und das wird.
Also könnte man diese großen Regenmengen gar nicht so zurückhalten jetzt, wenn die mit einem Schlag runterkommen.
Naja, man muss es versuchen, aber tatsächlich schon in der Landschaft, jetzt nicht in Staumauern, sondern dass es versickert, sozusagen weniger versiegeln in Städten, ja, mehr Versickerungsmöglichkeiten schaffen, hilft dann auch den Bäumen, die wir in den Städten zum Kühlen während der Hitzewellen brauchen. Also da muss der gesamte Umgang mit Wasser neu justiert werden.
Herr Bartel, wir danken ganz herzlich. Grüße nach Weimar. Einen guten Abend noch. Und ich schließe mal jetzt gleich eine Frage an, weil das klingt natürlich schon, es muss. Es ist von der Politik ist viel gefordert. Ob wir da jetzt klimatechnisch gucken, ob wir klimatechnisch einfach in die gesunde Ernährung schauen. Wie kommen wir aus dieser Klimauntergangsstimmung, Thoralf Stauff, wie kommen wir da raus?
Na, indem wir jetzt einfach mal machen, was ziemlich klar ist, was gemacht werden sollte. Die Forschung, tatsächlich der IPCC-Report sammelt das Wissen der weltweiten Klimaforschung sehr gut und konservativ zusammengefasst. Da steht drin, was man tun müsste. Die Lösungen sind da. Das Interessante ist, es gibt auch in der Bevölkerung eine wirklich übergroße Mehrheit. Man hört immer so, ach, Klima ist nicht mehr angesagt und nee, die Leute wollen das nicht mehr. Das Wahre daran ist, andere Sorgen sind in der Rangliste ganz nach vorn gerutscht. Krieg in der Ukraine oder Kostensteigerung. Aber weiterhin 70% stabil sagen, Klima ist ein Problem. Ich will, dass mehr Klimapolitik gemacht wird. Ich habe neulich eine Umfrage der Uni Erfurt gesehen. Da wurden Wählerinnen und Wähler gefragt, ihre Partei, was macht die für eine Klimapolitik zwischen 1 und 5, schätzen Sie mal ein. Und was sollte ihre Partei für eine Klimapolitik zwischen 1 und 5 machen? Ja. Und wirklich bei allen Parteien mit größeren oder kleineren Abständen. Aber alle Leute haben gesagt, meine Partei soll mehr fürs Klima machen, als sie im Moment macht. Auch bei der CDU, ja, auch bei der SPD, nicht nur bei den Grünen. Das heißt, in der Bevölkerung gibt es eine große Bereitschaft, was fürs Klima zu tun. Aber die Angebote, die konkret von der Politik kommen, die werden oft nicht akzeptiert, weil sie als ungerecht wahrgenommen werden. Und natürlich, psychologisch ist das gut erklärbar, wenn ich weiß, irgendwie die Reichen können sich rauskaufen oder das Gefühl habe, nur ich muss hier ein Opfer bringen und oder den Eindruck habe, es bringt ja alles gar nichts.
Das ist ja eben die große Frage, ne? Also früher hat man dann immer gesagt, jeder hat das selber in der Hand, man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man plötzlich mal irgendwie ein Stückchen Plaste im normalen Müll landen hat, ne? Und auf der anderen Seite sagt man, jeder schiebt es dem anderen zu, ne? Also dort eine Ausgewogenheit hinzukriegen, aber ich frage mich eben zum Beispiel auch, wie muss man das besser erklären, wenn man jetzt, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, wenn man eben zum Beispiel sagt, der Juli war viel zu warm. Also ich habe es bei mir gemerkt, da entsteht bei mir sofort eine Mauer und sagt mir, ja, der Juli war zu warm, na, mit Sicherheit. Wir haben hier gerade wieder 18 heute oder so.
Also, ja, warte mal ab, bis am Wochenende wird es wieder heiß.
Ja, muss man das wirklich besser erklären oder wie kriegt man die Leute dazu, dass sie mitziehen wollen?
Ja, besser erklären hilft, aber auch die sozialwissenschaftliche Forschung weiß schon ziemlich genau, wie gute Klimapolitik aussehen müsste, dass sie akzeptiert wird. Menschen sind bereit, sich umzustellen, wenn sie wissen, alle müssen sich umstellen. Gibt es einen Haufen Studien dazu, wenn sozusagen Regeln für alle gelten, dann schränke ich mein Leben ein. Oder wenn der Wandel leicht gemacht wird, wenn die Strukturen so sind, dass es sich leicht, dass es leicht fällt, Fahrrad zu fahren, zum Beispiel in der Stadt, ja. Die Leute sind bereit und sobald dann sichere Fahrradspuren abgetrennt werden, ja, wo heute würde ich mein Kind auch nicht auf der Straße in Berlin oder sonst wo in Leipzig fahren lassen, aber wenn es sichere Fahrspuren gibt, in Kopenhagen, in Paris hat man das gesehen, sobald die Verhältnisse sich ändern und die Rahmenbedingungen so sind, peng, dann ist da auch ein gesellschaftlicher Kipppunkt, dann steigen Leute aufs Fahrrad. Die Leute wollen was fürs Klima tun, aber es liegt an der Politik, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und da hilft es tatsächlich, zu wählen, Parteien zu wählen, die diese Rahmenbedingungen schaffen. Und ich sage mal, das ist wichtiger, als mir noch die letzte Bratwurst vom Munde abzusparen oder so. Diese strukturellen Veränderungen, die sind wichtiger als das, was jeder mit seinem einzelnen Kilogramm CO2 zählen. Das bringt nicht so viel und schafft bei Leuten schlechtes Gewissen und schlechte Laune.
Schönes Schlusswort, finde ich. Am Kipppunkt. Untertitel, wo das Klima zu kollabieren droht und wie wir uns noch retten können. Wir haben das hier ganz gut, denke ich, aufgeteilt. Die Erklärung und vielleicht auch der Ausblick auf Möglichkeiten, die wir haben. Das Buch von Benjamin von Brackel und Thoralf Stauff, den wir hier im Gespräch hatten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, ca. 360 Seiten. Ich sag's, es liest sich gut. Gibt es auch als Hörbuch von Ihnen selber eingesprochen, ne? Das ist die Radio-Erfahrung,
nee, das ist
oder?
Ein Profi gewesen,
ah, war ein
Schauspieler.
Profi. Okay.
Ich kann nicht so gut sprechen,
würde
wie ich schreiben
kann. Nein. Haben wir jetzt gemerkt in dieser Stunde. Ich würde sagen, es geht auch. Thoralf Stauff, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren bei uns im MDR Kultur Spezial. Alles Gute und wir warten aufs nächste Buch.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönen Abend.
MDR Kultur.